Dritter Tag. Vier graue Betonpfeiler ragten sinnlos in den Himmel. Nur ein paar Vögel nutzten sie als Rastplatz. Irgendwann waren sie wohl in eine Brücke verplant gewesen. Die Brücke hatte man nicht gebaut. Ich zog mich aus dem Auto und ging zum rechten vorderen Pfeiler. Die roten Lackspuren von Wasif Ergüns Wagen konnte man noch jetzt sehen. 2 Meter weiter zog sich der Graben entlang. Direkt hinter den Pfeilern standen die ersten Häuser von Kronberg. Davor lagen endlose Kartoffeläcker. Ich lief 100 Meter zu einem Bungalow und drückte auf die Klingel neben der Gartenpforte. Ein Vorhang bewegte sich. Wenig später ging die Haustür auf. »Was wünschen Sie?«
»Mein Name ist Kajankaya. Ich bin Privatdetektiv und würde Ihnen gerne eine Frage stellen.«
Sie blieb unschlüssig stehen. Zum Einladen sah ich nicht aus. Mein Gesicht war immer noch dick geschwollen und zur Hälfte mit schwarzer Kruste überzogen. Außerdem tat mir der Brustkorb fürchterlich weh, aber das konnte sie nicht sehen.
»Privatdetektiv!«
Sie trug einen dunkelblauen Jogginganzug und war um die 40.
»Kommt nicht alle Tage vor. Ich weiß.«
Langsam klapperte sie mit ihren Klocks über die Steinplatten zu mir runter. Ich lächelte. Sicherlich sah es fürchterlich aus. Sie lehnte sich auf die Pforte.
»Und die Wehre?«
»Was?«
»Die Frage.«
Das geschminkte Gesicht schaute mich misstrauisch an. »Vor 3 Jahren war hier ein Unfall. 100 Meter weiter, dort bei den Betonpfeilern. Erinnern Sie sich?«
»Wo der Türk gegengefahren ist?«
»Genau. Waren Sie an dem Tag zufällig zu Hause?«
»Ja, war ich. Hab aber nichts gesehen. Ich war hinten im Garten.«
»Kennen Sie jemand, der hier wohnt oder gewohnt hat, der den Unfall beobachten konnte?«
»Nee, sowas geht so schnell. Den Knall haben wir alle gehört, aber sonst, das heißt, warten Sie mal.«
Sie legte die Finger über den Mund und dachte nach. »Da war jemand, und zwar die älteste Tochter von dem Hornen. Das ist der Bauer da drüben.« Sie zeigte auf einen Hof gegenüber. »Aber die ist tot.«
»Die ist tot?«
»Ja, ja, jetzt erinnere ich mich. Direkt nach dem Unfall ist ihr ein Dachziegel auf den Kopf gefallen.« »Die hat immer viel Pech.«
»Aber den Unfall hatte sie gesehen.«
»Ja, ja, hat sie sogar damit noch ziemlich wichtig gemacht.«
»Wieso hat sie sich wichtig gemacht?«
»Na ja, wichtig gemacht, wie so ein Bauernmädchen eben sind, ne? Nie passiert was im Ort, und wenn mal was los ist, wie so ein Autounfall direkt vor der Tür, dann wird ein Abenteuer draus gemacht.«
»Was hat sie denn erzählt?«
»Ach, Spinnerei, es wäre kein Unfall gewesen. Auto hätte das andere abgedrängt oder irgend sowas. Vollkommener Blödsinn. Direkt danach war die Polizei da und hat alles ordnungsgemäß aufgenommen. Die hätten schon gemerkt, wenn was faul gewesen wäre.«
»Das Mädchen ist gleich danach umgekommen.
Am nächsten Abend. War schon tragisch.« Ich sah zu dem Hof hinüber.
»Meinen Sie, Herr Hornen ist zu Hause?«
»Bestimmt.«
»Ich werde mal zu ihm gehen. Vielen Dank für die Auskunft. Auf Wiedersehen.«
»Wiedersehen.« Sie klapperte zurück in den Bungalow. Bauer Hornen hatte einen sauberen Hof. Keine Holzlatte, kein Strohhaufen, nicht mal Hundekacke lag auf den gefegten Steinen. Den Stall zierte ein neues Tor und die Fensterläden waren frisch gestrichen. Über der Haustür hing was Schmiedeeisernes. Auf den Fensterbänken standen üppige Blumenkästen. Ich klopfte an die Tür. Ein Hund fing an zu bellen.
»Wer ist denn da?«
Ich sagte laut meinen Spruch auf und kurz danach stand der Bauer vor mir.
»Herr Hornen?«
»Aha.«
»Ich habe eine Frage wegen Ihrer vor 3 Jahren verstorbenen Tochter.«
»Frage Sie doch.«
»Wie ist sie genau umgekommen?«
»Zischel auf den Kopf.«
»Wo?«
»Links runter 2 Häuser weiter.«
»Wann genau?«
»26. April 1980, 7 Uhr abends.«
»War sie sofort tot?«
»Ja.«
»Was hat der Arzt gesagt?«
»Zischel auf den Kopf.«
»Wie heißt der Arzt?«
»Langner. Links Nunner, 3. Straße rechts, 2. Haus links.«
»Danke.«
»Bitte.«
Er zog die Tür zu. Ich ging hinter die Pfeiler zurück, holte meinen Opel und fuhr zu Dr. Langner. Privatdetektiv? Ich steckte meine Lizenz wieder ein. Ja. Bitte kommen Sie rein. Er führte mich durch Flur und Wartezimmer in sein Büro. Langner war selber an die Tür gekommen, nachdem eine Empfangsschwester meine Visitenkarte überbracht hatte. Während wir den Warteraum durchquerten, musterten mich die Patienten verständnisvoll. Mein Gesicht wies mich als besonders dringenden Fall aus. Was kann ich für Sie tun? Sie haben vor 3 Jahren einen Totenschein für die Tochter des Bauern Hornen ausgestellt, nicht wahr? Ja, wieso? Ich will wissen, ob es ein Ziegelstein oder ein Dachziegel war, der das Mädchen getötet hat, beziehungsweise ob da Zweifel bestanden haben. Er rückte sich in seinem Stuhl zurecht. Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, mich das zu fragen. Sie werden Ihre Gründe haben. Pause. Zweifel gab es, aber nur bei mir. Für die Familie und für den Ort war es ein Dachziegel und entsprechend habe ich den Totenschein ausgestellt. Sie können mir das vorwerfen, wenn Sie wollen, doch selbst wenn ich meine Zweifel angemeldet hätte, Sie wären ohne Folgen geblieben. Er war in seiner Ehre als Arzt getroffen, aber er war ehrlich. Was könnte denn die wahrscheinliche Todesursache gewesen sein? Nach dem Schädelbruch zu schließen, muss es eine schwere Stange oder ein Balken gewesen sein. Jedenfalls kein einzelner Ziegel. Der Bruch lief lang und gerade über den Knochen. Dazu war der Ziegel zu kurz. Den Ziegel hat man gefunden? Er lag neben ihr, neben vielen anderen. Das Dach darüber wurde zu der Zeit neu gedeckt. Würden Sie die Fehldiagnose vor Gericht zugeben und über die nach Ihrer Meinung zutreffende unter Eid aussagen? Er sah lange auf seine Hände, dann hob er den Kopf. Ja, das würde ich machen. Also dann in 20 Minuten am Präsidium. Können Sie bis dahin einen Kassettenrekorder auftreiben? Wozu brauchen Sie einen Kassettenrekorder? Seltene Vogelstimmen, muss aber mit Batterie sein. Ich werde es versuchen. Irgendwo haben wir sowas. Ich frage meine Frau. Beeilen Sie sich. Ja, ja. Eine halbe Stunde später bog der blaue Benz in die Einfahrt des Polizeipräsidiums. Ich ging über den Kies auf ihn zu. Löff stieg mit einer glänzenden schwarzen Aktentasche aus dem Auto. Er hatte Schlips und Anzug angelegt. »Morgen, Herr Löff. Haben Sie ein Tonband aufgetrieben?« Er zog ein uraltes, kleines Gerät aus der Aktentasche. Ich nahm es in die Hand und testete die Qualität der Aufnahme. Sie war nicht berauschend, aber für meine Zwecke langte es. Ich gab es Löff zurück. Behalten Sie es erstmal. Noch brauchen wir es nicht. Herr Kajanka, ja, was halten Sie davon, mir endlich zu Nichts. Ich kann Ihnen noch nichts erklären. Entweder Sie helfen mir, ohne viel zu fragen, oder Sie lassen es bleiben. Ich kann doch nicht ohne jede Information mit Ihnen zusammenarbeiten. So wie ich mir die Zusammenarbeit vorstelle, geht das schon. So? Und wie? Hören Sie zu, Herr Löff, ich brauche zunächst nur Ihren Namen. Der zählt in amtlichen Kreisen nun mal mehr als meiner. Das fängt gleich hier im Polizeipräsidium an. Mit Ihnen zusammen komme ich rein und kriege auf meine Fragen eine Antwort. Bis ich Ihnen erklärt habe, was ich wissen will und warum, ist der halbe Tag vergangen. So viel Zeit haben wir leider nicht mehr. Herr Kajanka, ja, wenn ich Ihnen aufgrund meiner Erfahrung etwas raten darf, dann helfen oder nicht helfen? Er schaute mich eine Sekunde lang wütend an. Dann klappte er trotzig die Aktentasche zu. »Also gut. Wo müssen wir zuerst hin?« »Nochmal ins Rauschgiftdezernat und in die Kleiderkammer.« »Dann mal los!« Wir liefen über den Parkplatz, stiegen die Treppen zum Haupteingang hoch, durchquerten die Empfangshalle und fuhren mit dem Aufzug in den 4. Stock. Vor Georg Hoschs Büro nahm ich Löff am Arm. »Nicht so, Hosch, wir müssen jemand anders finden.«
»Warum?«
»Darum.« Löff holte tief Luft, dann zeigte er auf die Tür gegenüber von Hoschs Büro. Sie gehen rein, spielen Begrüßung und was sonst unter Polizisten üblich ist, ich stelle danach die Fragen. Löff klopfte energisch an die Tür.
»Ja, immer rein in die gute Stube!«
Die freundliche Stimme gehörte einer jungen Dame im Minirock. Sie war dabei, Kaffee in den Filter zu löffeln. Löff betrat den Raum mit der Würde und dem Selbstverständnis eines höheren Vorgesetzten. Er machte seine Sache gut. Leider hielt der Minirock nicht viel von würdevollen Vorgesetzten.
»Wen Sie auch immer sprechen wollen, alle sind weg!«
Sie knipste die Kaffeemaschine an und drehte sich um. Löff verschränkte die Arme.
Ich bin Theobald Löff, ehemals Kriminalkommissar dieses Hauses.
Und?
Ich wünsche, den diensthabenden Inspektor der Abteilung zu sprechen. Herr Roland ist dienstlich unterwegs. Wann wird er zurück sein?
Das weiß der Herrgott.
Löffs Vorstellung war zu Ende. Er drehte sich fragend zu mir um. Kajankaja, mein Name. Außer wo der Kaffee steht, wissen Sie über die Abteilung hier noch was anderes?
Anzunehmen, ich arbeite seit 2 Jahren in dem Laden.
Es gibt ein Lager, wo der ganze beschlagnahmte Kram hinkommt, um irgendwann verbrannt zu werden. Wo ist das?
Am Flughafen ist eins, so eine Art Zwischenstation, und hier im Haus ist das Hauptlager. Verbrannt wird in einem Spezialofen hinten im Hof.
Wer hat hier im Präsidium Zugang zu dem Lager?
Sagen Sie mal, wollen Sie das Ding knacken?
Klar, ich laufe in die erste Polizeiranch der Stadt und erkundige mich, wie und wo ich...
Schon gut, schon gut. Zugang hat nur eine Art Verwalter, der aufschließt, wenn neue Ware reinkommt und kontrolliert, ob alles seine Ordnung hat.
Wie heißt der?
Im Moment macht das Herr Sörbier. Das wechselt aber jeden Monat.
Leitet der auch die Verbrennung?
Nee, das macht immer Herr Hosch.
Georg Hosch?
Ja.
Herr Kajankaja, was soll das?
Ich kann nicht die ganze Zeit im Dunkeln neben Ihnen herumtappen.
Wir standen im Aufzug zum Kellergeschoss. Meine Finger tasteten nach der kaputten Rippe. Morgen würde ich beginnen, sie zu kurieren. So hoffte ich. Geht nicht anders, Herr Löw. Heute Abend wissen Sie alles. Bis dahin Geduld. Sie haben Ihre Sache doch eben fabelhaft gemacht. Besser ging's gar nicht.
Also gut, ich mach weiter. Aber bitte tun Sie mir einen Gefallen.
Der wäre?
Eignen Sie sich ein paar Umgangsformen an. Man kann mit Leuten reden, ohne sie gleich vor den Kopf zu stoßen. Sagen Sie das nächste Mal Danke und auf Wiedersehen, wenn Sie die gewünschte Information erhalten haben. Schließlich fällt das auf mich zurück.
Die Aufzugstür öffnete sich und mir blieb die Erwiderung erspart. Wir liefen durch den neonbeleuchteten Flur bis zu einer Kioskfassade. Doch statt Stapel von Bierkästen und Lutschervorräten sah man dahinter eine riesige Halle, durch die sich hohe Eisenregale zogen. Olivgrüner Kleiderkram, Plexiglasschilde, Helme, Verkehrskellen, Schuhe, alle möglichen Sorten Schießwerkzeug, Walkie-Talkies, sogar ein Bündel Trillerpfeifen lagen relativ geordnet auf den Regalbrettern. Alles neu und sauber. Ich drückte auf eine silberne Klingel. Aus dem hinteren Teil der Halle brummte jemand:
»Moment!«
Löff sah mich kritisch an. Er erwartete offenbar immer noch eine Bestätigung seiner Bitte. Ich versuch weder zu kleckern noch unaufgefordert zu rülpsen.
»Was gibt's?«
Ein runzliges Männlein humpelte durch die Halle auf uns zu. Es musterte uns durch dicke Brillengläser. Löff räusperte sich und stützte die Hände auf die Theke.
»Ah, der Herr Kommissar, was treibt Sie denn hierher?«
»Tja, die Katze lässt das Mausen nicht.«
»Ach was, Sie sind wieder im Geschäft?«
»Nein, ich betreue einen Fall, um die in langen Jahren gewonnene Erfahrung sozusagen an Jüngere weiterzugeben. Eine Art wandelnder Ratschlag.«
Das Männlein lachte herzlich.
»Das haben Sie gut gesagt, Herr Kommissar.«
Löff trat einen Schritt beiseite und stellte mich vor.
»Hier ist der Nachwuchs, wenn ich mal so sagen darf. Herr Kajankaja ist als freier Mitarbeiter mit der Lösung eines Falles betraut.«
Die kurzsichtigen Augen glitten ungläubig an mir herunter. Wahrscheinlich überlegte er sich, wo die Polizei enden würde, wenn blutverkrustete Türken ihren Nachwuchs bilden sollten. Löffs Geschichte war ebenso unglaubhaft wie fantasielos.
»Ah, na gut, was führt Sie zu mir?«
Bevor Löff noch mehr Unsinn loswerden konnte, schob ich mich kurzerhand vor ihn an die Theke. »Führen Sie eine Kartei über die Geräte, die Sie ausgeben?«
»Natürlich, es hat bei uns alles seine Ordnung.«
»Kann auch ein Beamter seine fehlende Ausrüstung bei Ihnen ergänzen? Angenommen, er hat was verloren oder es wurde was beim Einsatz beschädigt?«
»Mit Bestätigung seines Vorgesetzten, aber sicher?«
»Was glauben Sie, weshalb ich hier bin?« Er belächelte die törichten Fragen des Nachwuchses. »Wenn ich Sie zum Beispiel fragen würde, ob in der Woche nach dem 26. April 1980 sich einer oder mehrere der Kollegen bei Ihnen einen neuen Polizeischlagstock besorgt haben, könnten Sie das beantworten?« Ein kurzer Seitenblick bestätigte mir, Löff war baff. »Müssen Sie einen Moment warten, bis ich den Karteikasten finde. Ist aber sonst kein Problem.« »Wir warten gerne.« Das Männlein humpelte weg. Löff tippte mir auf die Schulter.
»Sonst ist alles in Ordnung, Herr Kajankaja? Warten Sie es ab.«
Wir standen stumm nebeneinander, bis das Männlein mit einem hellbraunen Holzkasten unterm Arm zurückkam.
»Hier haben wir 1980, wollen wir sehen.« Er blätterte die Kärtchen durch. »Schlagstöcke, haben Sie gesagt.«
»Ja?« Es dauerte eine Weile, dann zog er zwei Karteikarten heraus und las vor.
»Aha, da haben wir den 28. und den 29. April. Jedes Mal Schlagstock im Einsatz verloren. Antrag auf Ersatz. Bestätigungen der jeweiligen Vorgesetzten lagen vor.«
Er sah auf.
»Reicht das?«
»Die Namen der Antragsteller wüsste ich gerne.«
»Wenn's weiter nichts ist?«
Er hielt sich die Karteikarten noch einmal dicht vor die Brille.
»Am 29. war es Michael Kuch vom Mobileinsatzkommando D-A1721. Am 28. Harry Eiler, Streifendienst Nummer 008-73. Vorgesetzte waren im ersten Fall Hauptkommissar Norbert Rudel, im zweiten Kriminalkommissar Futt.«
Ich schaute zu Löff und sagte, »Vielen Dank und auf Wiedersehen, Sie haben uns sehr geholfen.« Wir gingen durch die Empfangshalle hinaus auf den Parkplatz. Löff zog immer noch eine Schnute und sagte kein Wort.
»Herr Löff, holen Sie bitte das Auto. Ich bin da vorne bei der Telefonzelle, muss eine Adresse rauskriegen.«
Ich blätterte die dünnen, eingerissenen Seiten durch. Löff stand schon mit dem Benz vor der Kabine, als ich endlich fand, was ich suchte. Futt, Große Nelkenstraße, 37. Das lag in Hausen, einem Außenbezirk Frankfurts. Ich setzte mich neben Löff und wir fuhren los. Sanft rollte das große Auto über den Asphalt.
»Hausen, Große Nelkenstraße, 37.
Was wollen wir da?«
»Ist Futt verheiratet?«
Löff bremste leicht.
»Sagen Sie bloß nicht, Sie doch, ist er verheiratet oder nicht?«
»Ist er.«
»Also keinen Einbruch.«
»Keinen was?«
Die Reifen quietschten und der Wagen blieb am Straßenrand stehen. Löff stellte den Motor ab.
»Nochmal ganz langsam.« »Keinen was?«
»Nur mit der Ruhe. Wir fahren jetzt zu Futts Wohnung und unterhalten uns mit seiner Frau. Ist doch nichts dabei. Sie bleiben im Auto.«
»Hab ich mich wohl verhört.«
Wir rollten wieder los. Ich kurbelte die Scheibe runter und ließ meine Hand durch den Fahrtwind gleiten.
»Kennen Sie die Glückliche?«
»Nein.«
»Mal was über sie gehört?«
»Ja.«
»Was?«
»Gerüchte.«
»Welcher Art?«
»Als Futt das Drogendezernat leitete, ging er rum, seine Frau sei Alkoholikerin.«
»Dummes Gerede.«
»Warum?«
»Weil sowas immer dummes Gerede ist, darum.«
»Ah ja.«
Wenig später hielten wir vor dem Haus Nummer 37.
»Suchen Sie sich einen anderen Parkplatz, ein bisschen weiter weg. Sie müssen aber den Eingang beobachten können. Ich werde spätestens in einer halben Stunde wieder hier sein. Sollte inzwischen ein Ihnen bekanntes Gesicht auftauchen, hupen Sie zweimal kurz. Es wäre jetzt alles. Bis gleich.«
Ich schmiss die Wagentür zu. Futt wohnte in einem dunkelgrün verputzten 50er-Jahre-Wohnhaus. Ich klingelte. Die Tür summte und ich stieg hinauf in den zweiten Stock. Der Name Paul Futt war in eine Messingplatte eingraviert. Die Wohnungstür stand halb offen.
»Hostilein, hier bin ich!«
Ich ging hinein. Der Flur stand voll mit alten, teuren Möbeln, die nicht zueinander passten. An der Wand hing ein Sonnenuntergang mit Segelboot. Der Boden war mit drei oder vier Schichten Perser bedeckt.
»Hier, im Schlafzimmer!«
Ich durchquerte den Flur und betrat das Schlafzimmer. Wir starrten uns beide eine Weile fassungslos an. Sie, weil ich nicht Horstilein war, sondern ein Türke mit angeschwollener Visage. Ich, weil vor mir eine dicke, grell geschminkte Frau lag, die ihre Schenkel weit auseinanderspreizte und außer einem goldenen Glitterschal nichts am Leibe trug.
Kajankaja, mein Name. Schönen guten Tag. Langsam, ohne die Augen von mir zu lassen, begann sie, ihre weiße Haut mit einem Bettlaken zu bedecken. Auf dem Nachttisch stand das Gerücht, eine halbleere Flasche Johnny Walker. »Ich muss mit Ihnen reden, ziehen Sie sich was an, ich gehe so lange raus.« Ich griff mir die Flasche Johnny Walker, ging hinaus in den Flur und setzte mich auf ein seidenbespanntes Sofa. Ende 18. Jahrhundert war mein Tipp. Ich spendierte mir einen Schluck auf Futzkosten. Nebenan zog sie seine Frau an. Nach 5 Minuten stand sie im Türrahmen. Ihr fetter Körper schwankte und die Augen glänzten. Sie hatte schon mächtig einen in der Krone.
»Wer sind Sie? Was machen Sie hier?«
Ich stellte die Flasche auf den Boden und erhob mich. »Wie gesagt, Kajankaja, ich bin hier, um Ihnen ein paar Fragen zu stellen.« Sie hatte sich einen weißen, mit Drachen bestickten Kimono übergezogen. Der rechte Busen hing heraus.
»Wer gibt Ihnen das Recht, einfach in meine Wohnung einzudringen? Hä?«
»Ich hab geklingelt, man hat mir aufgemacht.« Sie fuchtelte mit den Händen durch die Luft.
»Na und? Ich hab einen Freund erwartet. Kann ich wissen, dass fremde Leute einfach in die Wohnung kommen? Geht doch nicht. Ich warte auf einen guten Freund. Sie kommen einfach hier herein. Es geht nicht sowas.«
Der Alkohol ließ sie lallen.
»Sind Sie die Frau von Paul Foot?« »Was wollen Sie damit sagen? Hat der Arsch Sie hergeschickt? Weiß er doch alles, ist ihm doch egal. Bin nur eine Frau, oder? Der impotente, fette Sack, der bringt's nix mehr. Ist doch mein Recht, nicht? Hab ein Recht auf Männer? Kann ich wissen, dass er so ein schlaffer Schwanz ist? Hat mir in der Kirche niemand gesagt. Kann ich doch nicht wissen. Ist doch mein Recht.«
Sie hielt sich die Hände vors Gesicht und fing an zu schluchzen. »Frau Futz, ist mir schnurzegal, ob Sie sich einen Liebhaber halten. Deshalb bin ich nicht hier.«
»Ficken! Sagen Sie doch ficken, Sie Arsch! Meinen Sie doch!«
»Frau Futz, es ist mir egal, mit wem Sie ficken.« Sie lachte hysterisch. Ich nahm ihren Arm und drückte sie aufs Sofa. »Nehmen Sie sich zusammen. Sagen Sie mir, wo das Zimmer von Ihrem Mann ist.« Sie hörte auf zu lachen und sah mich kumpelhaft an.
»Sind Sie von der Polizei? Für ihn oder gegen ihn?
Wie soll ich das verstehen?« Sie machte schnell einen Rückzieher.
»Gar nichts sollen Sie verstehen, weiß gar nichts.
Ich bin gegen ihn, wenn Sie so wollen.
Trotzdem, ich weiß nichts. Schlägt mich tot, hat er gesagt.«
»Ihr Mann?«
»Nein, der Weihnachtsmann. Hihi.«
»Warum sollte er Sie totschlagen?« Ihre lackierten Finger schmiegten sich um meinen Arm, dann drückte sie den Arsch an mich und legte ihren vernebelten Kopf auf meine Schulter. Sie roch nach Whisky und Kölnisch Wasser, keine gute Mischung.
»Ganz schön neugierig, was?«
Die Hand glitt über meinen Nabel abwärts. Ich ließ sie gleiten, leckte mit der Zunge an ihre Ohrmuschel und flüsterte:
»Der Arsch macht viel Geld mit dem Stoff, was?«
Sie kicherte.
»Bist ein ganz raffinierter.«
Ich legte mich ins Zeug.
»Wenn's rauskommen würde, müsstest du sagen, was du weißt.«
»Er wird mich umbringen.«
»Hinter Gittern kann er dich nicht umbringen.« »Solche Schweine kommen nicht hinter Gitter.« »Das sind doch jetzt, ist doch nicht wichtig.«
Sie hatte Schwierigkeiten mit den Knöpfen.
»Gleich. Sag mir nur, wo er das Zeug hat.« »Ich hab mal was gesehen in seinem Schrank, das ist alles.«
Ich riss mich aus der Umklammerung und stand auf. Sie sah mich verdutzt an. Ich knallte ihr eine. »Wo ist der Schrank?«
»Du wieder!«
Ich knallte ihr noch eine. »Jetzt werden wir wieder nüchtern, Verehrteste. Wo ist der Schrank?« Eine Hand hielt die Backe, die andere zeigte auf die Tür gegenüber. Der Schrank stand in einem weiteren Schlafzimmer. Ich räumte Mäntel und Anzüge raus, bis in der linken hinteren Ecke ein Rucksack zum Vorschein kam.
Ich zog ihn raus und öffnete die Schnallen. Alles mögliche Campingzeug lag oben auf. Ich kippte alles aus. Zwischen Emaille-Kochtöpfen, Gaskartuschen, Zelttagen und Nylonseilen purzelten auch kleine, in Plastik verpackte Päckchen auf den Boden. Ich nahm mir eins und riss die Ecke ab. Meine Zunge leckte am Plastik. Kein Zweifel. Als alles wieder eingepackt war, sah ich den zusammengefalteten Briefbogen. Foot, Mörder, halt 1 Million und 1 Kilo bereit. Wir melden uns. Bis bald. Ich steckte das Papier ein und ging hinaus auf den Flur. Futs Frau lag verrenkt im Sofa und heulte.
»Ich so kotzen, ich bin zum Kotzen!«
»Wo steht denn das Telefon?« Sie sah mich an, die schwarze Augenschminke war über das ganze Gesicht verschmiert.
»In der Küche!«
Ich blätterte das Telefonbuch durch, fand die Nummer und wählte. Bei Hannah Hecht war besetzt, ich musste mich beeilen. »Sie bleiben hier, bis ich wieder da bin, klar? Ein Kollege von mir wird gleich zu Ihnen kommen und bei Ihnen bleiben. Ist zu Ihrem eigenen Schutz. Wischen Sie sich den Dreck aus dem Gesicht und bieten Sie ihm einen Kaffee an. Und sein Hosenlatz bleibt zu. Bis später.« Ich rannte die Treppe hinunter über die Straße zu Löff. Er saß im Auto und hörte Radio. »Herr Löff, es fängt an, spannend zu werden.«
»Ach ja?«
»Oben sitzt Futz Frau in einem ziemlich verstörten Zustand. Sie müssen hochgehen, bei ihr bleiben, bis ich wieder zurück bin. Passen Sie auf, sie könnte Dummheiten machen. Sollte Futz vorbeikommen, halten Sie ihn fest. Wie, ist mir egal.« Ich gab ihm meine Parabellum. »Hier, für alle Fälle. Schauen Sie nicht wie ein Pferd. Wenn Sie immer noch nicht glauben, ich habe meine Gründe. Werfen Sie mal einen Blick in Futz Kleiderschrank.«
»Ist das alles?«
»Ja, das ist jetzt alles. Ich brauche etwa 1 Stunde. Sollte es länger dauern, rufe ich an. Ihren Wagen muss ich haben.« Er drückte mir die Autoschlüssel in die Hand, schob die Parabellum in die Hosentasche und ging hinüber zu Nummer 37. Ich ließ den Benz an und fuhr los. Die erste rote Ampel nahm ich mit 100. Um die Hände frei zu haben, stellte ich den Kassettenrekorder links neben Hannah Hechts Wohnungstür auf den Flurboden. Durch das Schlüsselloch drang leises Gebrappel. Ich klingelte. Das Gebrappel hörte auf. Ich klingelte ein zweites Mal. Es blieb still. Beim dritten Mal reagierte jemand und kam an die Tür.
»Wer ist da?«
Die Stimme kannte ich.
»Mein Gas, Strom und Wasserabnahme. Einen Augenblick.«
Kurzes Geflüster, dann war er wieder da. Ich drückte mich rechts neben die Tür an die Mauer. Der Schlüssel klirrte im Schloss. Langsam wurde er umgedreht, dann ging die Tür auf und sein Kopf schaute aus der Wohnung. Ich schlug ihm meine rechte Handkante unter die Gürtellinie. Einen Moment lang blieb ihm die Luft weg, ich sprang auf ihn zu und warf ihn zu Boden. Der Schlag hatte ihn nicht schlimm erwischt und ich hatte Mühe, gegen sein Gestrampel anzukommen. Mein erster Eindruck war richtig gewesen. Er zog an den Haaren. Als er anfing, mir in den Bauch zu beißen, reichte es mir. Ich rammte ihm die Fäuste aufs Kinn, seine Muskeln erschlafften und er sank zurück auf den Flocati. Ich schaute zur Küchentür. Hannah Hecht betrachtete mich mit großen Augen. Ihr Gesicht war blau angeschwollen und aus der Nase lief Blut. Ihre Bluse war rot verschmiert und bis zur Hose aufgerissen. Ich stand auf und begann, den Draht zu lösen, der ihre Hände fesselte. Die Arme waren blutig zerschnitten. Danach fesselte ich ihn damit. Ich zog fest an und der Schmerz weckte das Bürschchen. »Ganz ruhig bleiben. Ist schon vorbei.« Ich drehte ihn auf den Rücken und betrachtete sein wehrloses Dackelgesicht. Auch Hannah Hecht hatte sich niedergekniet, was ich aber zu spät merkte. Sie zog ihm ihre Fingernägel einmal quer durchs Gesicht. Ich stieß sie weg, doch ihm half das nicht mehr. 5 tiefe Kerben ließen das rote Fleisch der Wangen sehen. Er schrie und wand sich vor Schmerz. Hannah Hecht lächelte. Und jetzt sah ich, er hatte ihr sämtliche oberen Schneidezähne rausgeschlagen. »Wo ist dein Freund aus der Hühnerpfanne?« Sie zeigte hinter sich in die Küche. »Lebt er noch?«
»Bisschen.«
»Kannst du irgendwelchen Alkohol mixen? Das können wir jetzt alle gebrauchen.« Sie nickte und ging. Ich zog ihn hoch und setzte ihn an die Wand. »Tag, Herr Eiler. So sieht man sich wieder.« Ich holte den Kassettenrekorder vom Flur und spulte das Band zurück. »Ich werde Ihnen ein paar Fragen stellen. Sie können antworten, Sie können es auch sein lassen. Dann gebe ich Fräulein Hecht freie Hand mit Ihnen zu veranstalten, was ihr Spaß macht. Klar?«
»Nein, ich will alles sagen.«
»Schade.« Ich drückte auf Aufnahme. »Womit konnten Sie Vasif Ergün nach dem Unfall überreden, in Ihrem Auftrag mit Heroin zu handeln?« Er sah mich erschrocken an. »Aber antworten Sie schnell, ich habe nicht so viel Band.« Er druckste eine Weile herum, bis er sich überwand.
»Sehe alles egal, es war Futz' Idee. Ich hatte damit nichts zu tun, das stimmt wirklich.«
»Interessiert mich nicht, Sie sollen sagen, wie es gewesen ist.«
»Naja, wir haben ihm erzählt, der Unfall sei besonders schlimm und deshalb müsse er zurück in die Türkei oder lange ins Gefängnis, irgend sowas.« Dann haben wir ihm ein Geschäft angeboten. Wir würden dafür sorgen, dass ihm nichts passiert. Würden ihm auch Geld geben, um den Schaden unter der Hand zu bezahlen.
2000 Mark?
Ja, so viel war das. Also, das haben wir für ihn gemacht. Und dafür sollte er für uns Drogen verkaufen. 30% vom Gewinn haben wir ihm angeboten. Er war einverstanden.
Nachdem das eine Weile lief, habt ihr ihn gefragt, ob er nicht noch jemanden wüsste, der Lust hätte mitzumachen.
Ja, das war dann Ahmed Hamul?
»Ja. Weshalb musste Wasif Ergün sterben?«
»Aber nein! Es war ein Unfall!«
»Sie glauben doch nicht!« Er kreischte fast. »Mach kein Theater! Futt hat ein Geständnis abgelegt und ich habe Zeugen für den Unfall. Das Beste für dich, du sagst die Wahrheit!«
Futts Geständnis schoss ihm wie ein Blitz durch den Körper.
»Der blöde Hund!« »Er war's! Er hat's gewollt! Er hat gesagt, das muss sein, sonst würden wir alle hochgehen, das Schwein! Verdammt doch mal! Ich bin doch kein Mörder! Ich bin keiner! Wirklich!«
Er schrie und schluchzte abwechselnd und schlug sich mit den Händen ins aufgerissene Gesicht. Sein schmächtiger Körper begann wild zu zittern. »Nehmen Sie sich gefälligst zusammen! Sie haben 3 Menschen umgebracht und 3 andere bestialisch gefoltert, mich eingeschlossen! Da haben Sie nicht geheult! Wahrscheinlich hat es Ihnen sogar Spaß gemacht! Ich hätte Lust, Sie restlos auseinanderzunehmen! Das können Sie mir glauben! Jetzt wird geantwortet!«
»Er wollte aussteigen! Wollte das Geschäft allein machen!
Und dann haben Sie ihn mit dem Wagen am Betonpfeiler zerquetscht?«
»Ja.«
»Woher wussten Sie, dass die Bauerntochter alles gesehen hat?«
»Hab den Unfall aufgenommen. Die Leute aus dem Dorf kamen an, schauten, was passiert war. Sie war auch dabei und hat erzählt, hat sich wichtig gemacht. Hat ihr aber niemand geglaubt.«
»Am nächsten Tag haben Sie ihr den Knüppel über den Kopf gehauen. Wo ist der?«
»Hab ich weggeschmissen.«
»Wohin?«
»Weiß ich nicht mehr.«
Ich knallte ihm meinen Handrücken auf die zerfurchte Backe. Er schrie.
»Irgendwo im Wald! Hinterm Dorf!«
Georg Hosch hat den Stoff bei der allmonatlichen Verbrennung besorgt. Mit ihm waren Sie gestern bei mir und haben Gas verschossen.«
»Mhm.«
»Der Stoff wurde bei Futt gelagert?«
»Ja, er hatte auch die Idee zu allem. Er hat uns fast erpresst. Wirklich!«
»Er interessiert mich nicht. Warum musste Ahmed Hamul sterben?«
»Damit habe ich nichts zu tun. Davon weiß ich nichts. Sie können mir nicht alles anhängen. Das war ich nicht. Das war überhaupt keiner von uns. Das würde ich wissen. Das können Sie nicht machen.«
Ich schlug ihm wieder ins Gesicht, aber alles, was er rausbrachte, war nein. »Was Sie an dem Abend gemacht haben, werden wir auch so herausbekommen. Wo ist Hosch jetzt?«
»Dienst.«
Ich stellte das Band ab und ging in die Küche. Hanna Hecht lehnte mit einigermaßen zufriedenem Gesicht im Stuhl. Sie hatte gerade ihren Druck beendet. Der Kellner lag stöhnend unter der Spüle. Er hatte in den letzten Tagen eine Menge abbekommen. Ich packte ihn bei den Schultern, um ihn aufzusetzen. Er schrie wie am Spieß. Harry Eiler musste ihm beide Arme gebrochen haben. Ich ließ ihn liegen, alles andere hätte ihn vollends umgebracht. Die Küche glich einem Schlachtfeld. Zerbrochenes Mobiliar und Geschirr waren mit Blut bespritzt, der Mülleimer auf den Boden ausgeleert worden und sämtliche Plakate lagen zerfetzt darüber. Ich holte die Flasche Wodka aus dem Kühlschrank und nahm einen tiefen Schluck. Der Kellner keuchte laut. »Ein Schluck?« Mit Mühe klappten seine Augenlider auf und nieder. Ich flößte ihm den Wodka auf einem Teelöffel ein. Das meiste ging daneben. Dann ging ich zurück zu Harry Eiler und zum Telefon. Ich wählte den ärztlichen Notruf und bestellte einen Wagen und wandte mich dann Eiler zu. »Sie rufen jetzt Hosch an und verabreden sich mit ihm in einer halben Stunde bei Futts Wohnung.« Er schüttelte den Kopf. Ich knallte ihm eine. Er nickte. »Nummer?« Er sagte sie. Ich wählte und hielt ihm den Hörer an Ohr und Mund.
»Ja, Georg, hier ist Harry.
Ja, wir müssen uns in einer halben Stunde bei Paul treffen.
Doch, ist dringend.
Was? Kann ich dir am Telefon nicht erklären? Ist wichtig, wirklich.
Ja, dann bis gleich.
Ich legte auf. Harry Eiler sah gequält auf seine gefesselten Hände. Jetzt das Gleiche mit Foot.
Nein. Ah, also gut.
Kein Rückzieher. Er muss kommen. Von mir aus sagen Sie ihm, hier sei was schiefgegangen.
Paul?
Ja, Harry. Es ist dringend, wirklich. Es ist was falsch gelaufen. Wir müssen uns so schnell es geht bei dir treffen.
Ja, doch, glaub mir, es ist wichtig.
Seine Augen flehten mich an. Ich schüttelte den Kopf. Paul, bitte. Es dauert auch nicht lange.
Ich will dich nicht verarschen, nein!
Nur kurz in Ordnung.
Ja, in einer halben Stunde? Ja, gut, tschüss.
Ich nahm das Telefon und wählte Futs Privatnummer.
Katrin Futt?
Hallo, Frau Futt. Lassen Sie mich mal mit Ihrem Aufseher sprechen. Löff kam an den Apparat. Hier ist Kajanka, ja. Ja, dauert nicht mehr lange, ich komme gleich.
Ist alles klar. Hören Sie, ich brauche einen Staatsanwalt.
Ja, können Sie einen auftreiben?
Harry Eiler fing an zu schreien. Ich ging mit dem Apparat ins Schlafzimmer.
Wer das ist?
Sie werden es kaum glauben, das ist Harry Eiler.
Erkläre ich Ihnen dann. Klappt das mit dem Staatsanwalt?
Sie müssen doch irgendjemand aus dem Fach so gut kennen.
Ist mein vollkommener Ernst. Ich habe 3 Heroinhändler zu bieten. Einer davon ist mehrfacher Mörder. Ist das kein Angebot?
Ja, ich habe Beweise.
Sind durch Ihr Tonband schon alle überführt?
In Ordnung, Herr Löff. Sie brauchen mich nie mehr anzuschauen, wenn es nicht stimmt.
Ich will den Staatsanwalt. Jetzt! Hab keine Lust, die Geschichte zweimal zu erzählen.
Gut, bin in 10 Minuten da.
Im gleichen Augenblick, als ich mit Harry Eiler aus dem Haus trat, hielt der Notarztwagen und 2 Pfleger stürzten heraus. Einen hielt ich am Arm fest. Erster Stock rechts, das Mädchen ist voll mit Heroin, der Typ mit Wodka. Er sah mich entgeistert an, nickte dann und rannte weiter. Ich stopfte Harry Eiler in den Beifahrersitz, setzte mich hinter Steuer und startete. 10 Minuten später saßen wir zu 5 in Futts Wohnzimmer. Katrin Futt, Theobald Löff, Harry Eiler, ich und Horstelein Schramm. Ich bedeutete dem Liebhaber von Katrin Futt zu verschwinden.
Ist mir egal, ich bleib hier. Lass Katrin doch jetzt nicht im Stich.
Herr Schramm, hier werden gleich Sachen geschehen, die Sie nicht das Geringste angehen.
Ich lasse Katrin jetzt nicht allein.
Wer sind Sie überhaupt? Sie können mir gar nichts sagen.
Ich habe keine Zeit, mit Ihnen zu diskutieren. Entweder gehen Sie freiwillig oder ich bringe Sie raus.
Mein Freund hier kann Ihnen bestätigen, ich bin nicht zimperlich. Also spielen Sie ja nicht den Ritter, hauen Sie ab!
Er betrachtete angeekelt Harry Eilers Visage. Sie sind ein brutaler Typ, ja, das sind Sie. Das können Sie einer Frau doch nicht zumuten.
Und Sie glauben, wenn Sie hier rumquengeln, helfen Sie ihr? Sie braucht mich!
Katrin Futt war inzwischen einigermaßen nüchtern.
Horst, ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Wir sehen uns heute Abend.
Katrin, das kannst du nicht machen.
Ich nahm ihn bei der Schulter. Und wie sie das kann, bei 3 sind sie draußen. 1.
Er schüttelte meine Hand ab, sah grimmig in die Runde und verließ die Wohnung. Wann kommt der Staatsanwalt?
So schnell er kann.
Wir saßen uns schweigend gegenüber. Nur Harry Eilers Gequengel durchbrach von Zeit zu Zeit die angespannte Stille. Er würde nie wieder ein anständiges Gesicht haben. Warum ich ihn nicht vor dieser Hexe bewahrt hätte? Etwa 10 Minuten sagte keiner ein Wort. Löff machte den Eindruck, als würde er schon bereuen, den Staatsanwalt gebeten zu haben. Katrin Futt hatte die Augen geschlossen und döste ihren Rausch aus. Harry Eiler beschränkte sich nach und nach darauf, still zu leiden und seine Drahtfesseln anzustarren. Ich suchte im Kopf angestrengt nach einer bestimmten Melodie von Louis Armstrong. Dann klingelte es.
Alle schauten verstört auf, als hätte niemand mehr mit irgendeinem Ereignis gerechnet. Ich entsicherte die Parabellum, bedeutete den anderen, sich ruhig zu verhalten, und ging zur Tür. Nach dem 2. Klingeln riss ich die Tür auf.
Noch ehe Georg Hosch irgendwas kapiert hatte, lag der schwarze Lauf der Kanone auf seiner Brust. Ich nahm ihn beim Jackett und zog ihn in die Wohnung. Hab gesagt, wir sehen uns wieder.
Bitteschön, was soll das?
Abwarten. Wo haben Sie heute Ihre Gasmaske? Stand Ihnen gut. Verächtlich spitzte er den Mund. Das wird Folgen haben. Und ob. Ich schob ihn vor mir her ins Wohnzimmer. Bald sind wir vollständig. Georg Hosch blieb ruhig. Nur seine Stirn lief rosa an. Setzen Sie sich. Leider müssen wir uns noch gedulden, bis Kommissar Futt und der Staatsanwalt anwesend sind.
Der Staatsanwalt?
Geht alles schneller, als man denkt, Herr Hosch. Er begnügte sich mit einem geringschätzigen Augenaufschlag. Wenig später klingelte es erneut. Das gleiche Spiel. Ich riss die Tür auf und stieß meine Kanone in eine Brust. Diesmal war es der Staatsanwalt. Er schaute nicht weniger entgeistert als Hosch. Ich zog meine Hand zurück und entschuldigte mich.
Schon gut. Immerhin bin ich hier richtig. Ist doch die Wohnung von Herrn Futt?
Ist es.
Und wo ist er?
Noch nicht da. Warum?
Weil ich es für unverschämt halte, mich um diese Tageszeit und bei solchen Temperaturen durch die Stadt zu hetzen. Er kann doch mit seinen Verbrechern zu mir kommen, oder etwa nicht? Seit wann fehlen der Polizei Mittel und Zeit, ihre Gefangenen aufs Gericht zu befördern? Nur weil ich Herrn Löff kenne und schätze, mache ich diese Ausnahme.
Herr Futt muss jeden Augenblick eintreffen.
Im Übrigen, wer sind Sie?
Kemal Kayankaya, Privatdetektiv. Ich habe Sie um diese Zeit durch die Stadt gehetzt, weil ich nicht die Polizei bin und nicht die Mittel habe, Gefangene aufs Gericht zu befördern. Herr Futt wird hier nicht als Kommissar auftreten, sondern als Drogenhändler. Sobald er hier ist, fange ich an zu erzählen. Wenn Ihnen einleuchtet, was ich sage, können Sie danach die Haftbefehle ausstellen.
Sie sind schnell, junger Mann.
Ah ja, es wird Ihnen kaum gefallen. Die drei, um die es geht, sind Polizisten.
Er fuhr sich durch die kurzen grauen Haare.
Aha.
Macht die Sache nicht einfacher.
Er taxierte mich streng.
Na gut, wann fangen wir an?
Wir warten auf Herrn Futt.
Der Rest ist anwesend?
Kommen Sie.
Mit Ankunft des Staatsanwaltes hatte die Stimmung im Raum an Spannung gewonnen.
Georg Hosch verlor mehr und mehr seine Fassung und begann Harry Eiler wütende Blicke zuzuwerfen. Eiler gab sich inzwischen ganz wimmerndem Selbstmitleid hin. Katrin Futt war sich langsam der Situation bewusst geworden und rutschte unruhig auf dem Stuhl hin und her. Löff und der Staatsanwalt begrüßten sich wie zwei Leute, die im selben Kegelclub sind. Dann setzten sie sich still nebeneinander, verschränkten die Arme und sahen von Zeit zu Zeit ungeduldig zu mir herüber.
»Frau Futt, darf ich den Herren was zu trinken anbieten?«
»Ja, ja, steht alles in der Küche.
Gläser sind im Schrank.«
»Herr Hosch, würden Sie mir bitte behilflich sein?«
Als wir nebeneinander in der Küche standen, schloss ich leise die Tür und lächelte in Hoschs kalte Augen. Er hielt mich für einen Dummkopf, nach seinem Gesichtsausdruck zu schließen.
»Ich mache Ihnen ein Angebot, Hosch.«
»Was können Sie mir für Angebote machen?«
»Ich könnte Sie zum Beispiel aus dem Gasüberfall raushalten. Die Anklage wegen schwerer Körperverletzung bliebe Ihnen erspart.«
Ich kann leider nicht folgen.
Ich könnte es so arrangieren, dass Sie bei sämtlichen Mordanschlägen nicht erwähnt würden.
Würde Ihnen doch gefallen, von nichts gewusst zu haben, oder?
Georg Hosch, ahnungslos hineingeschlittert in die verbrecherischen Machenschaften eines Vorgesetzten, der ihn unter Druck oder mit falschen Erklärungen zum Drogendiebstahl angehalten hat. Und die Anklage wegen Mitwisserschaft bei 3 Morden wäre vom Tisch. Übrig geblieben würde der im Grunde genommen ehrliche Mensch Georg Hosch, dessen Einfältigkeit von anderen für dunkle Geschäfte ausgenutzt wurde.
Der Tipp schmeckt Ihnen nicht, ich weiß, aber er erspart Ihnen einige Jahre hinter Gittern.
Muss ich mir noch mehr von diesem Blödsinn anhören?
Ist kein Blödsinn, das wissen Sie.
Mein Angebot lautet folgendermaßen.
Ich erzähle die Geschichte ab Auftritt Wassif Erdogan. Sie spielen den Trottel und tun so, als würden Sie das heute zum ersten Mal hören.
Denken Sie sich was aus?
Vielleicht dachten Sie, Sie hätten für den Geheimdienst gearbeitet oder so.
Ich lasse den Film ablaufen. Sie regen sich mehr und mehr auf, machen den Entsetzten, sind fassungslos und verzweifelt. Von mir aus fangen Sie an, Futt zu beschimpfen. Das steigern sie, bis die Rede auf Ahmed Hamul kommt. Da geht ihnen ein Licht auf. Was ich will, ist, bei der Schilderung des dritten Mordes finden sie für sich den Beweis, die Geschichte ist wahr, und man hat sie tatsächlich 3 Jahre lang übers Ohr gehauen. Danach geraten sie völlig aus dem Häuschen. Bis hierhin haben sie nämlich immer noch die Hirngespinste eines Privatdetektivs vermutet, doch mit Ahmed Hamuls Tod wird ihnen klar, ich habe recht. Verstanden? Er schüttelte leicht den Kopf. Überlegen Sie sich's. Ein bisschen Theater, weiter nichts. Mitwisserschaft bei Mord und schwere Körperverletzung ist eine unangenehme Sache. Skrupel wegen Eiler brauchen wir nicht zu haben. Ob er den Schweinkram alleine gemacht hat oder manchmal zu zweit, hilft ihm vor Gericht auch nicht mehr. Er geht als erster von euch drauf, so oder so. Ein kurzes Grinsen glitt über sein Gesicht, als amüsierte es ihn, ich könnte glauben, er würde wegen Harry Eiler Skrupel haben. Müssen sich bald entscheiden. Jetzt servieren wir die Getränke. Ich nahm Whisky, Mineralwasser, Orangensaft und Eis. Hosch balancierte ein Tablett Gläser. Löff und der Staatsanwalt schnappten sich den Orangensaft. Der Rest trank Whisky-Soda. Wenig später hörten wir einen Schlüsselbund klirren. Alle, bis auf Katrin Futt, hielten den Atem an.
»Paul!«
Ehe ich sie fassen konnte, war sie aufgesprungen und zur Tür gerannt. »Paul, ich hab nichts gesagt! Glaub mir, bitte, glaub mir! Ich hab nichts verraten! Paul!« Futt war dabei, sich aus ihrer Umklammerung zu lösen, als er mich am Ende vom Flur erblickte. Er hielt einen Augenblick inne, dann stieß er seine Frau zu Boden. Sie lag zusammengekrümmt an der Wand und heulte. Ich winkte ihm mit der Parabellum zu. Futt steckte den Schlüssel ein und zog sich eine Zigarre aus der Hemdtasche. »Kommen Sie her, es warten schon alle.« Er biss ein Ende der Zigarre ab, spuckte es auf den Perser und bewegte sich mit breiten, langsamen Schritten auf mich zu. »Wer wartet auf mich?« »Bunte Runde.« Er trat ins Wohnzimmer und man sah den Schreck in seinen Augen. Alle nickten ihm leicht zu. Hoschs fragendes Gesicht signalisierte, er wollte den Trottel spielen. »Setzen Sie sich, Herr Futt. Wir können anfangen.« »Anfangen womit?« »Abwarten.« Während ich Löffs Kassettenrekorder auspackte und installierte, begann ich meinen Vortrag. »Am 19. Februar 1979 verursachte Wassif Ergün bis zu seinem Tod Gastarbeiter dieses Landes einen Unfall. Er fuhr in das Auto von Albert Schönbaum. Er hatte die Vorfahrt nicht beachtet.« »Entschuldigung, was soll denn das?« »Das wissen Sie genau, Herr Futt. Nehmen Sie sich zusammen. Es ist aus. So schlimm wird es für Sie nicht werden. Sie sind Kripo-Kommissar.« Ich fuhr fort. Erzählte von dem Vertrag, den Wassif Ergün mit Futt und Eiler geschlossen hatte, diktierte dem Staatsanwalt die Adresse von Albert Schönbaum, wies ihn auf vorhandene Akten hin, die meine Geschichte bewiesen, kam dann auf Ahmed Hamuls Einstieg ins Geschäft zu sprechen, gab den Namen von Hanna Hecht samt Freund und Mutter Ergün an, beschrieb den Mord an Wassif Ergün und der Bauerntochter, die Tatwaffe, den Polizeiknüppel führte als Zeugen Erwin Schöller, Dr. Langner und die Bewohner am Rande Kronbergs auf und endete schließlich kurz vor Ahmed Hamuls Ermordung. Hosch machte seine Sache wunderbar. Futt und Eiler warfen ihm abwechselnd verstörte Blicke zu. Hosch stöhnte, platzte immer wieder mit einem fassungslosen »Nein« heraus, raufte sich die Haare, zog am ganzen Leib zitternd an der Zigarette und übertraf in Bezug auf die Darstellung eines Zusammenbruchs Eiler bei weitem. Als er sich bei meinem Bericht über die verübten Morde für die ersten Tränen vorbereitete, wurde es Futt zu viel. »Georg, es ist genug!« Mit Bedacht hatte ich den Namen Georg Hoschs bisher nicht erwähnt. Dem Staatsanwalt würde er noch früh genug auffallen. Bisher war dieser eifrig mit Notizblock und Stift beschäftigt. Um letzte Zweifel auszuräumen, werde ich jetzt ein Band abspielen, auf dem mir Herr Eiler einige Fragen bereitwillig beantwortet hat. Eiler wollte gegen die Formulierung protestieren und deutete auf sein zerkratztes Gesicht, aber Futz Lächeln zeigte ihm, er könne nichts mehr gewinnen und er ließ es bleiben. Das Band lief und der Fall war so gut wie erledigt. Löff und ich nickten uns zu. Kurz bevor der Name Hosch erwähnt wurde, hielt ich das Band an. Bis hier wäre damit alles klar, bleibt der Mord an Ahmed Hamul. Einen Augenblick, Herr Kayankaya. Was Sie vorgetragen haben, klingt plausibel. Was ich nicht verstehe, ist, warum hier drei Leute als Verdächtige sitzen. In meinen Notizen tauchen bisher nur die Namen Futt und Eiler auf. Dürfte ich fragen, welche Rolle Georg Hosch in der Geschichte spielt? Er hat das Heroin aus dem Drogenlager des Polizeipräsidiums entwendet. Der Auftrag, den Kram jeden Monat zu verbrennen, gab ihm dazu die Möglichkeit. Aber fragen Sie ihn doch am besten selber nach seiner Rolle. Der Staatsanwalt nickte Hosch zu. Wissen Sie, Herr Staatsanwalt, Sie können es sich vielleicht nicht vorstellen, aber ich bin fassungslos. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Unglaublich, das alles. Ich höre mit Entsetzen, in welche Sache ich da hineingeraten bin. Das ist schrecklich. Drücken Sie sich ein bisschen deutlicher aus. Aber ich wusste ja von nichts. Hör auf, Georg, ist ja widerlich, nimm dich zusammen. Futt schlug auf die Tischplatte. Er sah ein, er hatte verloren und wollte die Sache schnell zu einem Ende bringen. Ruhe, Herr Hosch, erzählen Sie. Mein Vorschlag mit dem Geheimdienst hatte ihm gefallen. Er beschrieb, wie er vor 4 Jahren von Futt ins Drogendezernat geholt worden war. Der habe ihn bald in seine Verbindungen zum MAD eingeweiht und erklärt, Drogen würden in der Welt der Geheimdienste eine erhebliche Rolle spielen. Mit Rücksicht auf den Ruf des MAD dürfe das aber nicht öffentlich werden. Dann erinnerte sich Hosch, habe ihm Futt die Position des Drogenverbrenners vermittelt, damit er ebenfalls dem Geheimdienst dienen könne. All die Jahre habe er, Georg Hosch, mit gutem Gewissen und dem Glauben, dem Staat zu nützen, Heroin entwendet. Nachdem Herr Futt zur Kriminalpolizei gewechselt sei, habe ihn der Lieferauftrag für Stoff schon ein wenig gewundert, aber schließlich sei es der Auftrag eines Vorgesetzten gewesen und außerdem wisse man beim Geheimdienst ja nie, da sei eben alles möglich. In der Zeitung habe er doch über den CIA ähnliche Geschichten gelesen. Vor kurzem allerdings hat mir Herr Futt mitgeteilt, die Lieferungen könnten für eine Weile eingestellt werden. Der Bedarf sei bis auf Weiteres gedeckt. Das konnte ich mir dann überhaupt nicht mehr erklären. Hosch hielt sich an unsere Vereinbarungen. Er kam mir mehr entgegen, als ich gehofft hatte. Allerdings war nicht zu verhindern, dass Futt lauthals loslachte. Schlitzohr, so ein Schauspiel hätte ich dir nicht zugetraut. Der Staatsanwalt schaute aufgescheucht von einem zum anderen und schließlich zu mir. Er verlor den Überblick. »Hören Sie auf zu lachen, Futt. Wir klären jetzt den Mordfall Hamul. Danach werden Sie noch genug Zeit zum Lachen haben.« Futt begnügte sich damit, über alles Weitere zu grinsen. Ahmed Hamul wurde letzten Freitag, den 5.8. abends gegen 6 Uhr in einem Hinterhof in der Bahnhofsgegend ermordet aufgefunden. Erwähnte Hanna Hecht hat ausgesagt, Ahmed Hamul wollte aus dem Geschäft aussteigen. Beweis dafür ist ein anbezahltes Haus in Norddeutschland, wo er mit seiner Familie hätte hinziehen können, um der Verfolgung seiner Geschäftspartner zu entgehen. Leider hat er das nicht mehr geschafft. Georg Hosch griff sich pathetisch an die Stirn. »Jetzt verstehe ich. Natürlich. Ist doch ganz klar. Ahmed Hamul sollte umgebracht werden.« Dann gab es keinen Verkäufer mehr für meine Heroinlieferungen. Ich hatte mich schon die ganze Zeit langsam in Richtung Harry Eiler bewegt. Als er jetzt mit einem Schrei aufsprang und sich auf Hosch stürzen wollte, schlug ich ihn für eine Weile K.O. Der Staatsanwalt schnappte nach Luft und erhob sich von seinem Stuhl. Tut mir leid, das musste sein. Setzen Sie sich wieder, es ist schon vorbei. Ich bin solcher Umgangsformen nicht gewohnt, wenn Sie erlauben. Ich normalerweise auch nicht. Haben Sie alles aufgeschrieben? Den letzten Beweis werden Sie erhalten, wenn Sie nachprüfen, was Harry Eiler am 5.8. abends um 6 Uhr getrieben hat. Sonst wäre der Fall, glaube ich, soweit klar? Sie haben recht. Der Haftbefehl ist sofort auszufertigen. Schwere Körperverletzung in 3 Fällen können Sie auch noch in die Anklage mit hineinnehmen. Ich gab ihm Hanna Hechts Erpresserbrief. Er las ihn verwundert vor. »Futt, Mörder, halt 1 Million und 1 Kilo bereit. Wir melden uns. Bis bald.« »Was soll das?« Hanna Hecht, die Freundin von Ahmed Hamul, wusste, mit wem Ahmed die Drogengeschäfte machte. Nachdem er umgebracht worden war, hatte sie dieselben Leute als Mörder im Auge wie wir jetzt und wollte kassieren. Und wieso schwere Körperverletzung? Ich habe den Zettel hier vorhin in dieser Wohnung gefunden und bin sofort zu Hannah Hecht gefahren. Dort war Herr Eiler gerade dabei, saubere Arbeit zu leisten. Sie können die beiden im Krankenhaus besuchen. Muss ich sogar, sie sind wichtige Zeugen. Der dritte Fall bin ich. Mein Gesicht ist sonst ansehnlicher. Das dürfen Sie mir glauben. Ah ja? Futt hat es verstanden, den Mordfall Hamul an sich zu ziehen, um ihn dann einfach liegen zu lassen. Aber er konnte nicht verhindern, dass die Witwe des Toten mich als Privatdetektiv engagierte. Zunächst habe ich einen Drohbrief erhalten, der mich aufforderte, den Auftrag zurückzugeben, und noch am gleichen Abend entging ich direkt vor der Haustür nur knapp einem Fiat. Gestern schließlich besuchte mich ein maskiertes Ungetüm mit Gaspistole, räucherte mein Büro aus und trat mir das Gesicht zu Brei. Machen Sie daraus, was Sie wollen. Hosch dankte mir die Einzahl mit einem kurzen Blick. Kann ich meinen Anwalt anrufen? Sicher, Herr Futt. Wir sahen uns lächelnd an. Futt wollte sich nicht geschlagen geben, schon gar nicht von einem Türken. Ich zündete mir eine Zigarette an und deutete mit dem Daumen hinter mich. Bevor Sie Ihren Anwalt anrufen, gehen wir mit dem Herrn Staatsanwalt ins Schlafzimmer und Sie führen uns Ihre Campingausrüstung vor. Ich hätte mich doch früher um Ihre Lizenz kümmern sollen. Und Sie hätten nicht so gefährliche Geschäfte machen sollen. Der Staatsanwalt tippte mir auf die Schulter. Bitte, warum müssen wir uns eine Campingausrüstung anschauen?
Kann nie schaden.
Wir gingen nach nebenan und Futt leerte den Rucksack aus. Die kleinen, in Plastik verschweißten Heroinpäckchen fielen dem Staatsanwalt vor die Füße. Er verstand sofort und nahm sie als Beweisstücke an sich.
Kann ich telefonieren?
Diesmal lächelte nur ich.
Klar, Herr Futt.
Aber rufen Sie vorher bitte im Präsidium an. Man soll einen Mannschaftswagen zur Festnahme mehrerer Drogenhändler vorbeischicken. Sie wissen schon, wer dafür zuständig ist. Nachdem Futt gegangen war, drückte mir der Staatsanwalt die Hand.
Gute Arbeit.
Danke.
Tja, jetzt sind Sie dran.
Können Sie sich drauf verlassen.
Bis die Polizei kam, verbrachten wir die Zeit damit, Hosch vor dem wiedererwachten Harry Eiler zu schützen und Frau Futt aus ihrem Zimmer zu locken. Sie hatte sich eingeschlossen.
Futt zog nachdenklich an seiner Zigarre. Ich mixte mir einen Whisky und setzte mich neben ihn.
Haben Sie dem Hosch das Theater vorgeschlagen?
Er sah mich nicht an.
Jetzt kommt er damit durch. Aber vor Gericht werde ich auspacken.
Ich weiß,
dass der so dämlich ist und sich von Ihnen was aufschwatzen lässt. Das hätte ich nicht von ihm gedacht.
War in Panik. Kann mir übrigens nur recht sein, wenn Sie sich vor Gericht gegenseitig zerfleischen.
Warum haben Sie mich nicht gleich umgebracht?
Gute Frage. Aber die Verbindung zu Ahmed Hamul wäre zu offensichtlich gewesen.
Schon übel, wenn man einen Mord vertuschen muss, mit dem man nichts zu tun hat.
Es klingelte und die Polizisten kamen wie eine Horde Wilder in die Wohnung gestolpert. Nachdem der Staatsanwalt ihnen erklärt hatte, was Sache war, stürzten sie in eine leichte Identitätskrise. Den Herrn Kriminalkommissar Futt als Heroinhändler und den Kollegen Harry als Mörder zu verhaften, fiel ihnen schwer. Die Kameraden könne man doch nicht einfach einsperren, da liege bestimmt ein Irrtum vor. Schließlich musste Futt selbst eine Erklärung abgeben und die Festnahme verfügen. Mit Bemerkungen, man hätte doch lieber den Türken verhaften sollen, verließ die Mannschaft samt Staatsanwalt und verhafteten die Wohnung und machte sich auf den Weg ins Untersuchungsgefängnis. Zurück blieben Löff, Katrin Futt und ich. Wir holten die Gattin des Kommissars, setzten sie vor den Fernseher, stellten die Flasche Whisky daneben und verabschiedeten uns.
Löff und ich saßen jeder vor seinem vierten Bier. Es war kurz vor sechs. Die Feierabendkundschaft begann, den Tresen zu besetzen.
»Ein Klarer, ein Bier!«
war die allgemeine Begrüßung. Je mehr Gläser über die Theke geschoben wurden, desto vertrauter wurde man untereinander.
Die Soni war Bedienung und hatte einen großen Arsch. Es machte ihr Mühe, den Männerhänden auszuweichen, und meistens versuchte sie es gar nicht. Der Arsch war Teil ihrer Arbeit. Löff hatte schon schwere Schatten über den Augen, und ich bekam Angst, ich müsse ihn nach Hause fahren.
Herr Kayanga, ja, das haben Sie so gut gemacht. Trotzdem.
Trotzdem kann ein guter Anwalt die Anklage wegen Mord an Ahmed Hamul zu Fall bringen, da keine eindeutigen Beweise vorliegen, nicht wahr? Er hatte mir das schon 5 oder 6 Mal erzählt.
Genau, obwohl alles klar ist, bei Gericht zählen nur Beweise.
Es ist so. Erst mal abwarten, ob Harry Eiler ein Alibi für den 5.8. zusammenbringen kann. Man wird ihn sowieso zum Sündenbock für alles machen. Diese Chance lassen sich Futt und Hosch nicht entgehen.
Das ist wahr.
Das Blut pochte um meine angeknackste Rippe. Ich begann, mir die nächsten 3 Tage auszumalen. Ein frisch bezogenes Bett, ein Haufen Reise- und Ferienprospekte für den Vormittag, verschiedene Fernsehzeitschriften für den Nachmittag und abendlange Spielfilme und keine Rate- oder Wettshows von Deppen mit Deppen für Deppen, Nachrichten und anschließend Bogart. Ich rüttelte Löff an der Schulter, sein Blick war starr auf Sonis Hinterteil gerichtet. »Herr Löff, ich mache mich auf den Weg. Muss noch zur Familie Ergün berichten und dann will ich ins Bett.«
»Ich fahre auch mal nach Hause. Hab schon einen Kleinen in der Krone.«
»Vielen Dank nochmal. Ohne Sie hätte ich das nicht so geschafft. Ich werde die nächsten Tage bei Ihnen draußen vorbeikommen.«
»Machen Sie das. Meine Frau freut sich bestimmt.«
Ich winkte Soni und sie kam mit der Rechnung. Ich zahlte. Löff zwinkerte, dann gingen wir. Es war inzwischen 9:30 geworden. Ich hatte Löff zu seinem Benz gebracht, war in mein Büro gegangen, um den 1000-Markschein zu holen, danach zu mir, hatte dort geduscht und gegessen. Jetzt nahm ich das Wechselgeld von Madame Obelix und 3 Tafeln Schokolade für die Kinder Ilter Hamuls und wünschte einen schönen Abend.
»Gleichfalls!«
Die Sonne war untergegangen und außer ein paar roten Wolken war der Himmel blau und leer. Weit oben flogen schwarze Vögel umher. Ich war müde. Ilter Hamul öffnete mir die Tür. Sie trug einen dunkelgrünen Satin-Morgenrock. »Guten Abend, ich schaue noch so spät rein, um Ihnen mitzuteilen, der Fall ist erledigt. Der Mörder gefunden und hinter Gittern.« Ihr Gesicht hellte sich fast zu einem Lächeln auf. Sie bat mich herein und fragte, was ich zu trinken wünsche. Einen Kaffee würde ich nicht ablehnen.« Sie führte mich in das große, bunte Wohnzimmer, drückte mich in einen Sessel und verschwand. 10 Minuten später stand eine Tasse guter, starker, türkischer Kaffee vor mir. »Die Schokolade ist für Ihre Kinder.« Sie bedankte sich überschwänglich und bat mich zu erzählen. Zum 2. Mal an diesem Tag ließ ich die ganze Geschichte ablaufen. Hanna Hecht konnte ich ihr nicht ersparen. Sie hörte still und gespannt zu. Manchmal schüttelte sie leicht den Kopf. Als ich geendet hatte, war es im Wohnzimmer stockfinster. Durch das Fenster sah man den Mond aufgehen. Eine Weile saßen wir uns stumm gegenüber, dann stand Ilter Hamul auf und knipste das Licht an. Tränen hingen in ihrem Gesicht. »Wie soll ich Ihnen danken?« »Wechseln Sie mir den Schein. Ich bekomme 3 Tagessätze, sind 600 Mark. Das ist alles.« Sie holte das Geld und gab es mir. Dabei drückte sie fest meine Hand. »Ist Ihr Bruder da?«
»Er ist in seinem Zimmer. Er will morgen in die Türkei fahren und packt gerade. Ich möchte ihn gerne sprechen. Kommen Sie.«
Sie nahm meinen Arm und wir gingen auf eine angelehnte Tür zu. Durch den schmalen Spalt schien Licht in den Flur. Ilter Hamul ließ mich dort stehen. Ich klopfte leise an und betrat, ohne eine Antwort abzuwarten, das Zimmer. Yılmaz Ergün stand über einen halbgepackten Koffer gebeugt. Über die Schulter schaute er mich an. In seinem Zimmer befanden sich ein ungemachtes Bett, ein offener Kleiderschrank, 2 Stühle und ein Nachttisch mit Radiowecker. Ein Kalender der Stadt Heidelberg schmückte den sonst kahlen Raum. Mit drei zusammengelegten Hemden in der Hand drehte er sich um. »Darf ich rauchen?« Er nickte unwillig und ließ die Hemden in den Koffer fallen. »Packen Sie ruhig weiter, ich will Sie nicht davon abhalten. Allerdings kann ich Ihnen versichern, Sie brauchen nicht zu verreisen.« Ich steckte mir die Zigarette an und zog einen Stuhl heran. Yilmaz Erdogan setzte sich aufs Bett. »Wollen Sie?« »Danke, ich rauche nicht.« Er sah mich ernst, fast traurig an. »Was soll das heißen? Ich brauche nicht zu verreisen.« Ich zog an der Zigarette und rauchte eine Weile still. »Das soll heißen, niemand sucht Sie wegen dem Mord an Ihrem Schwager.« Er beugte sich vor und nahm sein Gesicht in die Hände. Ich sah nur noch die schwarzen, glänzenden Haare. Ich rauchte drei Zigaretten, bis er seinen Kopf wieder hob. »Woher wissen Sie?« »Das Messer. Nur ein Amateur benutzt ein Messer. Ich habe nie nachgefragt, aber ich nehme an, es war ein Küchenmesser.« »Ja.« »Sie hatten Ahmed Hamu noch nie leiden können, nicht wahr? Ihr Vater hat ihn Ihnen vorgezogen. Sie waren immer nur zweite Wahl. Sie mussten sich mit der Mutter zufrieden geben. Hören Sie auf.« »Tut mir leid. Wahrscheinlich glaubten Sie, Ahmed Hamul hätte Ihren Vater in den Drogenhandel hineingezogen. In Wahrheit wurde Ihr Vater dazu erpresst. So begann das Unglück. Erst später hat der Ahmed den Einstieg ins Geschäft vermittelt. 3 Jahre lang stauten sich in ihnen Wut und Trauer über die kaputten Familienverhältnisse. Der Schuldige war klar, Ahmed Hamul. Als ihr Vater tot war, hatten sie sicher mit dem Gedanken gespielt, ihn aus der Familie rauszuschmeißen. Aber da er kaum noch nach Hause kam, ließen sie das mit Rücksicht auf ihre Schwester. Auf ihre Schwester Ilta. Denn wegen Aisha haben sie ihn zuletzt umgebracht. Dass Ahmed Aisha vom Heroin abhängig gemacht hat, konnten sie ihm nicht verzeihen. Wahrscheinlich bestand seit diesem Tag die Idee, ihn zu töten. Je mehr Zeit verging, desto unausweichlicher wurde diese Lösung für sie. Und tatsächlich, alle Probleme schienen damit vom Tisch. Die Eifersucht der ganzen Jahre wäre gerecht und ihre Familie hätte endlich in Ruhe leben können. Durch die Sucht ihrer Schwester Aisha war die Tat moralisch gerechtfertigt. Also wurde die fantastische Idee zu einem Plan, zu einer Aufgabe, zur Rettung der Familie. Yilmaz Erdogan saß zusammengekrümmt auf dem Bett, regungslos. Ich wusste nicht, ob er mir überhaupt noch zuhörte. »Sie sind kein guter Mörder. Erst recht kein Profi. Sie haben 2 dumme Fehler gemacht. Erstens, kein Alibi. Von Ihrer Schwester Ilta weiß ich, Ihre Arbeitszeit endet kurz vor 6. Normalerweise sind Sie um 6 Uhr zu Hause. Wie Sie die Nummer von Hannah Hecht rausbekommen haben, keine Ahnung. Aber ich bin ihm einmal gefolgt und habe den Namen an der Tür gelesen. Dann aus dem Telefonbuch. Ah ja. Auf jeden Fall haben Sie ihn am 5.8. dort angerufen. Zu einem Gespräch in die Nähe bestellt, direkt nach Ihrer Arbeit. Wenn man Sie fragen würde, könnten Sie wahrscheinlich nicht einmal beantworten, wo Sie sich um diese Zeit aufgehalten haben, nicht wahr?« Er nickte. »Der 2. Fehler? Wenn man in einer Großküche arbeitet, nimmt man nicht das nächstbeste Schinkenmesser, um damit seinen Schwager umzubringen.« Ich machte eine Pause. Er bewegte sich immer noch nicht. »Wenn Ihnen jemand auf die Spur gekommen wäre oder der Kommissar, der den Fall bearbeitet hat, nicht zufällig der Mörder Ihres Vaters wäre, der voraussichtlich auch den Mord an Ahmed in die Schuhe geschoben bekommt, ja, dann säßen Sie jetzt im Gefängnis.« Er starrte mich mit großen Augen an. »Der Mörder meines Vaters? Aber das ist eine andere Geschichte.« »Lassen Sie sich von Ilta erzählen, ich bin müde.« Ich stand auf und ging zur Tür. »Wissen Sie eigentlich, dass Ahmed aussteigen wollte?« Als sie ihm das Messer in den Rücken gesteckt haben, war er dabei, ein Haus in Norddeutschland abzubezahlen. Dort wäre er mit ihrer Familie in ein paar Monaten hingezogen. Einen Therapieplatz hatte er für Aisha auch schon gefunden. Sie hätten ihn fragen sollen, was er in nächster Zeit vorhat. Sie hätten mit ihm reden können. Sie hätten sich den Mord sparen können. Wir sahen uns eine Weile in die Augen. Mir schien es eine Ewigkeit zu sein. »Und wissen Sie, weshalb ich Sie nicht zur Polizei bringe?« Er schüttelte traurig den Kopf. »Weil Sie damit ein Leben lang zu kämpfen haben werden. Es ist kein gutes Gefühl, ein Mörder zu sein, umso mehr, wenn der Mord sinnlos war. Falls es Sie beruhigt, niemand außer mir weiß es.« Ich tippte mir an den Kopf. »Machen Sie es gut, Herr Ergün. Schöne Tage in Istanbul.« Ich zog die Tür leise zu und schlich durch den stillen Flur aus der Wohnung. Das Treppenhaus war düster und noch vom Tag mit Hitze aufgeladen. Ich steckte mir eine Zigarette an. Während ich die Stufen hinunterstieg, drang aus einer Wohnung ein sanftes Jazzsaxophon. Ich dachte an ein Mädchen, das ich vor langer Zeit gekannt hatte. Dann kaufte ich bei Madame Obelix eine Flasche Chivas und ging durch die Nacht nach Hause.